I'm in the closet.
Hey und willkommen bei Crime in the Closet, deinem queeren True Crime Podcast. Dieser Podcast beschäftigt sich mit Kriminalfällen verschiedenster Art. Das können Überfälle, Anschläge, Missbrauch und Vergewaltigung, Körperverletzung bis hin zu Mord sein. Deshalb gilt und generell für jede Folge eine Triggerwarnung. Solltest du Probleme mit diesen Inhalten haben, so bitten wir dich abzuschalten.
Wenn wir queer sagen, dann meinen wir damit alle, die nicht dem heteronormativen Bild entsprechen. Wir hätten genauso gut auch LGBTQI+ sagen können, haben uns aber auf queer geeinigt, um möglichst viele und alle, die sich damit angesprochen fühlen, mit einzuschließen und niemanden auszuschließen. Soweit dazu und nun viel Spaß mit Crime in the Closet, deinem queeren True Crime Podcast. Und auch jeden dürfen zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Crime in the Closet, eurem queeren True Crime Podcast. Ich begrüße alle, egal wo, egal wie, egal wann. Und meine Co-Hosts, nee, nennt man das so? Nee.
Auch. Wo und wie, egal. Und warum. Begrüßt du auch, hoffe ich.
Hi.
Begrüßen darf ich Miriam.
Hi.
Und René.
Hallo.
Die heute wieder voller Tatendrang hier nicht aufhören zu sammeln und ich jetzt endlich den Play-Knopf drücken konnte.
Wir haben das Original gerade, wollten schon mal eine Stunde aufnehmen und wir haben so viel gelabert.
Und ich stehe hier nur, wie mit dem, hier, wie hieß sie, Priestley? Miranda Priestley?
Sagt mir überhaupt nichts.
Hä, der Teufel trägt Prada?
Nie gesehen.
Einmal gesehen. Kann Don't ich nicht nachvollziehen, warum den alle so feiern.
Beäuge sie hier nur und...
Nicht mein Film.
Sie hören nicht auf.
Mega, meine Gay-License wurde mir dafür schon mal entzogen, aber ja, sorry, kann ich mir hier nicht ansehen.
Mega, mega toller Film. Hm. Guckt ihr gerade irgendwas?
War unterhaltsam. Ja. Ich wollte noch kurz etwas ein Thema ansprechen, bevor wir in unseren...
Ja, sprich an.
Pre-Talk
na
starten.
Gut.
Nee, weil passenderweise zu meiner letzten Folge, in der ich ja über den Jerusalem Gay Pride gesprochen habe, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber in Israel wurde beschlossen letzte Woche, dass Schwule Blut spenden dürfen.
Stimmt, habe ich gelesen.
Genau, ja. Ab Oktober.
Nice.
Und,
also das Verbot wurde zumindest abgeschafft. Ne?
Genau, also jein, es ist ein bisschen verwirrend, aber in der Presse wird so kommuniziert von wegen, es ist jetzt erlaubt, aber eigentlich ist es so, dass jetzt einfach nur eine Frage geändert wurde im Fragebogen. Also es wird jetzt nicht mehr danach gefragt, ob du homosexuell bist, sondern ob du Risikoverkehr hattest. So, also neutral, egal ob du hetero oder homosexuell bist. Genau. Und eine Sache, die mich sehr verwirrt hat, die ich noch versucht habe, heute irgendwie zu klären, das habe ich aber nicht hingekriegt. Ich habe auch Artikel gelesen, in denen stand, dass Homosexuelle auch vorher schon Blut spenden durften, dass das aber monatelang eingefroren worden ist und auf sämtliche Krankheiten getestet worden ist und nicht so richtig weiterverwertet werden durfte.
Das Blut ist eingefroren worden.
Genau, nicht die Homosexuellen.
Das Blut, genau.
Ich dachte, das Recht darauf.
Nee. Jetzt hätte ich beinahe selber die Homosexuellen gesagt, das Blut, mein Gott. Und da weiß ich halt nicht so richtig, was jetzt stimmt. Ob die vorher schon spenden durften, aber das Blut nicht verwendet wurde. Oder
und jetzt streust du hier so Fake News.
Genau, ja, gefährliches Halbwissen.
Sucht es euch aus.
Wenn es euch interessiert, googelt. Ja, aber das habe ich diese Woche gelesen. Nee, letzte Woche gelesen. Genau, das wollte ich nur mal kurz sagen, weil das passt da halt so zu
meinem. Ist denn da genau definiert, was Risikoverkehr bedeutet?
Nee, ich glaube nicht. Also ich meine, irgendwie eine Frage war, ob man mit einem neuen Geschlechtspartner Sex hatte oder mit mehreren. Oder irgendwie so.
Gleichzeitig?
Ja, schuldig.
Darf ich trotzdem? Woher wussten Sie das?
Nee, weil es wäre interessant, ne? Weil wenn dann wirklich wieder unter Risikoverkehr der homosexuelle Verkehr...
Ist es, ne, im Grunde ja,
ist es nur ja anders formuliert. Das Gleiche, nur,
Genau. Aber weil es
also halt doch so, nicht so der Durchstoß.
Weil ich so schön... Ja, quasi der Durchstoß. Oh Gott, wir sind ja schon wieder... Es sinkte sie, los? Das Niveau.
Nee, aber...
Ja, das wollte ich kurz gesagt haben, weil ich gut anknüpfen konnte.
Kurz ist
an
gut.
An meinem Thema, ja. So, was hatten wir noch? Hatten wir noch ein Thema für Pretty Peter?
Ja, ich hatte doch gerade gefragt, ob ihr irgendwas aktuell gerade guckt.
Schrei mich
wo ich gerade so von Der Teufel trägt Prada geschwärmt habe.
Ja, definitiv. Ja. Ich mische mich da jetzt einfach mal ein hier.
Bitte,
ne?
Bitte.
Ja, warum?
Ich habe gestern angefangen, eine richtig, richtig geile Netflix-Sendung zu gucken. Und zwar Stateless. Und ich bin direkt drauf kleben geblieben, habe mir gleich 3 Folgen hintereinander reingezogen, obwohl die jeweils 58 Minuten ungefähr gehen. Aber ich bin völlig geflasht davon.
Also schon gebinged.
Hast bestimmt geheult, ne?
Ja, natürlich.
Worum geht's?
Kennst mich schon, ne? Es geht um die Art und Weise, wie Australien mit den Flüchtlingen umgeht. Und also ich bin ja gebürtige Australierin, bin aber hier in Deutschland groß geworden, war jetzt vor 4 Jahren war ich dort und wollte dort eigentlich leben. Also
ist das erst 4 Jahre her?
Ja, tatsächlich.
Das kommt mir viel länger her vor.
Ja,
Vor wie letztes Jahr?
2017, ja, genau. Ach, und ich bin sehr schnell wieder zurückgekommen, weil ich halt so schockiert war, dass Australien doch sehr rassistische, altbackene Einstellungen hat, nicht sonderlich feministisch oder queerfreundlich war. Und ja, ich halt als in Anführungsstrichen Ausländerin, ich habe zwar beide Pässe, aber ich bin ja hier groß geworden, für die bin ich also in dem Moment irgendwie als Ausländer.
Ja, man hört wahrscheinlich deinen deutschen Akzent und
genau.
So, oder?
Ja, doch, also mir wurde immer gesagt, man hört den raus, obwohl ich dachte, mein Englisch ist hier on point, aber nein. Oh, you're from Germany, yeah.
Hello, I'm Miriam from Germany.
How did you know?
My English is on point.
Yeah.
No, it's not.
Und ich hatte halt Schwierigkeiten, da irgendwie einen Job zu kriegen, eine ordentliche Wohnung zu finden. Und da habe ich nach kürzester Zeit die Flinte ins Korn geschmissen. Mein ganzes Erspartes war weg. Und dann dachte ich mir so, nee, das tue ich mir nicht an. Und gerade was zu der Zeit in Bezug auf Flüchtlinge passiert, das hat mich derbe schockiert. Und die Sendung behandelt das. Also es gibt halt in Australien tatsächlich Camps für Refugees, die halt nicht wirklich menschenwürdig sind. Also
gut, sind das
wo sind Camps das?
Überall?
Wo sind sie das?
Ich finde das ja in Deutschland teilweise schon, diese Flüchtlingsheime.
Wobei, unsere sind ja dann im Vergleich, wenn ich das wie hieß es noch? Lampedusa?
Nee. Oh ja, ist auch krass.
Hieß das so?
Insel?
Moria?
Mhm. Ja. Irgendwie so, ja, und wenn ich das mit diesen Camps und so vergleiche, ne, wo es ja meistens nur so Stoffzelte sind oder Stoffe, die bespannt werden, da haben sie es bei uns recht gut. Also
die Leute
Containern ist zwar jetzt auch nicht schön.
Aber ja, aber Scheiße ist Scheiße. Ne?
Ja, also, aber die Leute hier haben noch ihre Freiheit. Die dürfen rausgehen, die dürfen in den Supermarkt gehen, die dürfen gucken, was sie tun wollen. Genau.
Ja, ein festes Dach über den Kopf, es regnet nicht rein.
Und in Australien werden die Leute eingepfercht. Also Menschen haben den Vergleich auch gebracht zu Holocaust-Zuständen, Konzentrationslagern. Und so ist es eben einfach. Die Leute dürfen nichts dort tun, die kriegen da nichts zur Beschäftigung, nichts zur Bildung, nichts dergleichen. Und die Sendung behandelt das halt auch ganz, ganz krass. Also Wahnsinn. Ich freue mich heute schon, die weiterzugucken.
Sie freut sich.
Aber ja, das ist rein jetzt in dem Sinne fiktional, schauspielerisch. Das ist alles schauspielerisch, hat keinen dokumentarischen Anteil.
Genau, aber es basiert halt auf wahren Tatsachen. Ne? Okay. Also diese Lager gibt es in Australien.
Also die Serie ist fiktiv, ist auch mit Schauspielern.
Genau.
Ist das denn in so einem Dokumentenstil, so Mockumentary-mäßig gemacht, oder ist das eine ganz normale Serie?
Eine Serie.
Okay. Ja, es gibt ja auch so fiktive Dokumentationen. Ne?
Mhm. Krass, hätte ich von Australien gar nicht gedacht. Ich habe das ja vorhin schon mal, als wir haben das ja schon mal angeschnitten, das Thema, da habe ich ja gesagt, ich verbinde Australien mit Kängurus und Kylie Minogue.
Mhm.
Und das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es da so zugeht. Das klingt für mich ein bisschen wie, als wäre Australien Texas als Kontinent.
Ja,
weil ich finde aber generell, Australien ist ja hier so im mittleren, also was heißt hier so im Westen Europa, ist das ja politisch zumindest selten ein Thema. Ne?
Mhm, man bekommt
Ich habe keine Ahnung
von Australien. Ja, das ist es. Also es ist ja so abgeschieden, da bekommst du ja nichts mit, weil es ist nicht so wie die USA, so ein Riesenvolk, also so ein Kontinent, so eine politische Macht. Südamerika bekommt man auch noch viel mit, ne? durch Amerika generell. Ne? Afrika ja auch. Dritte Weltland, aber Australien, finde ich, ist immer so außen vor. Mhm.
Kenne ich auch nur als Land, wo wir alle zum Urlauben hinfahren und Dschungel und so und sich das alles angucken, aber
Oder Work and Travel.
Genau.
Ja, es ist immer positiv besetzt. Ich war auch völlig schockiert, als ich da war und einfach diese Dinge über mein eigentliches Ursprungsland lernen musste und gedacht habe, so, nee, hier gehöre ich gar nicht hin. Also ich war zu der Zeit dort, als die Ehe für alle diskutiert wurde in einer Briefwahl.
Ja.
Und ich war schockiert, dass das noch gar nicht der Fall war. Ich dachte, das wären die Vorreiter dessen gewesen.
Das waren ja, glaube ich, die Niederländer.
Ja, genau.
Oder?
Ja, also auf jeden Fall nicht Australien.
Ja, ist ja oft Niederlande oder Skandinavien.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Pass auf, das Krasse war halt, ich bin einen der ersten Abende bei meinem Dad und wir gucken Fernsehen, halt zur Primetime. Und um 20 Uhr geht ein Clip los von der Christian Association of Australia.
Ja, da haben die ja so ganz krassen Wahlwerbung betrieben gegen die...
It's okay to vote no. Against equal marriage. Mhm. Und ich dachte mir nur, what the fuck? Und mein Vater meinte, ja, es tut mir leid, die sind hier noch nicht so weit. Und ich dachte mir, ich gehe wieder. Und das hat sich einfach nur bestärkt in allem, was ich gesehen habe.
Das habe ich ganz stark hier durch australische Special Effects Kontakte halt bei Facebook viel mitbekommen, dass das da zu der Zeit extrem abgegangen ist.
Mhm.
Kannst du generell was sagen zur LGBTQ-Community in Australien, wie die da so gestellt sind?
Also nur zu Brisbane, wo ich herkomme da. Und ich wurde zum Beispiel, da gibt es wenig Nightlife für Lesben zum Beispiel. Und ich bin halt auf die naja, zwei, gut, drei Partys auch nicht gegangen. Also, ja.
Ihr findet ja immer irgendwie nicht ja statt.
Warum also auch
immer.
Für Lesben eh nie. Ne?
Ja, ja.
Aber ne, es hat sich nicht viel genommen, obwohl die Stadt größer ist. Und da wurde ich aber vor der Bar beschimpft von vorbeifahrenden Autos als Bloody Dyke und Go Lick gekannt und
Autos,
hast du nicht gesehen.
Wie weit sind die denn da mit den ja Autos, dass die dich beschimpfen?
Ja, ja, das ist halt an, also wie hier in der Schanze. Du stehst an der Bar und
was? Sind von, die sind schon so fortgeschritten, dass sie
Autos
haben. Achso,
die wow haben Autos,
nein,
ja,
dass sie Autos sprechen können.
Achso.
Achso, waren beide falsch verstanden.
Ja, der war nicht so witzig. Ja, die Autos haben mich beschimpft.
Ja, also die Leute in den Autos haben mir zugerufen und die Pride war super interessant, fand ich. Die habe ich mitnehmen können. Da gab es halt keine Trucks, keine Musik, keine Sponsorings von der Haspa oder dergleichen. Mhm. Es war halt einfach wirklich kleiner, so mit Planen dran, so, wie nennt man das denn?
Also so richtig ursprüngliche Demonstration.
Ja, die Leute hatten alle irgendwelche Transbeats, irgendwelche Schilder und haben halt einfach ihre Stimmen benutzt und mhm haben ihre Körper eingesetzt, Musik gemacht.
So ein bisschen wie in Jerusalem. Der ist ja auch sehr, sehr, ne?
Super geil, der Spirit war richtig krass und ich habe mir nur gedacht, geil, so muss eine Pride sein, weil da ging es halt wirklich noch um dieses Politische mhm dahinter und ja nicht, hey, ich bin jetzt hier mit diesen coolen Bloggern unterwegs und wir ja machen jetzt ein cooles Insti-Video dafür oder so.
Alles, was ich anhabe, sind Regenbogenfarben.
Ja,
alles.
Übrigens von Acer. So. Ja, das ja ist so, wow. Also es war richtig ursprünglich und echt geil. So. Aber es gibt halt Nightlife-mäßig nur so drei, vier große Veranstalter, so, aber halt auch eher dann für Schwule als für Lesben. Ja, aber
tatsächlich ist wenn ich so drüber nachdenke, ein ähnlich großes Rätsel wie Australien ist für mich auch Asien, was so LGBT betrifft. Mhm. Habe ich auch gar keine Ahnung von, wie offen die sind, wie das da stattfindet.
Also klar, gibt's dann nicht.
Wird es da partiell,
ich denke auch eher so tabuisiert. Außer halt, ja, wenn es um Sexwork geht, da sind sie, glaube ich, ziemlich
ich
aufgeschlossen.
Ne? Sexwork ist, glaube ich, sehr, ist auch touristisch natürlich sehr, sehr groß. Hat man ja immer direkt so im Kopf, wenn jemand
ja, so Sextourismus
nach Thailand fährt
ja
oder so.
Oder so,
ne?
Ja, genau. Aber ich glaube, darüber hinaus ist es nicht so
gesellschaftlich akzeptiert.
Richtig.
Aber das ist auch nur wieder Halbwissen.
Ja,
da
wir spekulieren
uns,
hier wieder
da
ganz
viel. Da haben wir uns noch nicht so informiert, weil gut, aber die sind politisch und generell, die schotten sich ja auch ab. Ne? Wenn ich so an Korea denke, ne, da bekommst du ja nichts mit. China ist da ja auch recht, ne? Ja, weiß ich nicht, so ist jetzt autoritär.
Wobei, genau, aber da muss ich auch einhacken und sagen, man bekommt nichts mit, stimmt auf der einen Seite, aber man könnte, wenn man wollte. Also wenn man sich da richtig hintersetzt und ne, richtig recherchiert, würde man einiges rausbekommen, ja, wenn man möchte, die Zeit dafür hätte und so.
Klar,
auf
klar
jeden Fall. Also die Leben zwar super abgeschottet, aber ne,
aber haben wir nicht
will,
gemacht?
Könnte.
Hm? Haben wir nicht gemacht?
Nee, aber ich wollte gerade sagen, ich verspreche an dieser Stelle, ich werde in Zukunft mich irgendeiner Folge mal Asien widmen und der LGBTQ-Community, um einfach mal selber auch zu wissen, was geht eigentlich ab.
Ja.
Weil es
sind gerade
so, ich habe keine Ahnung.
So getötet wurde.
Ja, ja, genau, weil ich habe keine Ahnung darüber, davon.
Nee, ich auch nicht. Aber man könnte meinen, es wäre gestaged. Aber zufälligerweise ist mein Fall heute auch. Aus Australien.
Nein.
Bam.
Ist wirklich nicht gestaged.
Hey, nein, also nee, sorry.
Auch wenn ich gerade so reagiert habe, aber es ist wirklich nicht gestaged.
Nee, es war jetzt wirklich nicht gestaged. Also das ist jetzt, ne? Aber nee, wirklich. Also der spielt in den...
Wollen wir mal sagen, ist wirklich nicht gestaged.
Nein.
60ern, 70ern.
Also ist wirklich nicht.
Ich hätte jetzt fast schon gesagt 30 Jahre her, aber wir haben schon 2020.
Geht das aber auch
dann,
immer so.
Sind dann ja schon, warte mal.
50.
Das klassische Millennial-Problem.
50. Sind wir Millennials?
Ach, ja, wir zählen noch als Millennials, aber Alt-Millennials. Oh, wir sind Alt-Leute.
Die Oldies.
Ja.
Nee, genau, also mein Fall beschäftigt sich heute mit Australien. Und ich würde sagen, wenn ihr keine weiteren Einwände habt, würde ich gleich damit starten.
Let's Bitte. Go.
Mhm.
Der Mord an George Duncan. Dr. George Duncan, geboren am 20. Juli 1930 in London, war ein australischer Rechtsdozent an der University of Adelaide, der 1972 ertrank, nachdem er von einer Gruppe von Männern in den Fluss Torrens geworfen wurde. Die durch den Mord ausgelöste öffentliche Empörung wurde zum Auslöser für die Reform des homosexuellen Rechts, was dazu führte, dass Südaustralien der erste australische Staat wurde, der Homosexualität entkriminalisierte. George Ian Ogilvy Duncan wurde am 20. Juli 1930 in Golders Green, London geboren. Dem einzigen Kind der in Neuseeland geborenen Eltern Ronald Duncan und seiner zweiten Frau Hazel Kerr, geborene Mattel. Duncan emigrierte 1937 nach Victoria in Australien und besuchte das Melbourne Gymnasium. Dort schloss er 1947 mit einem Dux ab. Das ist ein Titel, den der Jahrgangsbeste verliehen bekommt. Während seines Ehrenstudiums in klassischer Philologie an der University of Melbourne wurde Duncans Studium 1950 unterbrochen, nachdem er an Tuberkulose erkrankt war. 1957 trat Duncan in das St. John's College in Cambridge ein, wo er 1960 eine Reihe von Abschlüssen erhielt, darunter ein Master of Arts und ein Doktor der Philosophie. Von 1966 bis 1971 lehrte er Teilzeit Jura an der Universität Bristol und veröffentlichte 1971 seine Doktorarbeit. Duncan, der relativ wohlhabend ist, kehrte am 25. März 1972 nach Australien zurück, um eine Vorlesung in Rechtswissenschaften an der University of Adelaide zu übernehmen und an das Lincoln College in North Adelaide zu ziehen. 6 Wochen später wurde er vom südlichen Ufer des Flusses Torrens in der Nähe der Kintore Avenue geworfen und ist ertrunken. Da Homosexualität zu dieser Zeit in Südaustralien immer noch illegal war, waren die Ufer des Torrens River ein beliebter Ort für schwule und bisexuelle Männer, um sich zu treffen. Gegen 23 Uhr am 10. Mai 1972 wurden Duncan und Roger James und ein dritter nicht identifizierter Mann, alle von einer Gruppe von Männern in den Fluss geworfen, und Duncan, der nicht schwimmen konnte, ertrank. Einer der Männer zog sich dann aus und betrat den Fluss auf der Suche nach Duncan, aber das Opfer konnte nicht in den trüben Gewässern gefunden werden. James erlitt einen gebrochenen Knöchel und wurde nach dem Krabbeln auf die Straße von einem vorbeifahrenden Fahrer, Bevan Spencer von einem, der später wegen Kindermordes verurteilt wurde, gerettet, der ihn dann ins Royal Adelaide Hospital brachte. James lehnte es ab, die Angreifer zu identifizieren, ebenso alle anderen Zeugen. Der Premierminister von Südaustralien, Don Dustin, bot Zeugen staatlichen Schutz an, nachdem berichtet wurde, dass sie um ihr Leben fürchteten. Innerhalb weniger Tage nach dem Mord wurde vermutet, dass die Gruppe von Männern, die Duncan getötet haben, 3 hochrangige, stellvertretende Polizeibeamte waren. Zeugen behaupteten, dass die Beamten auch von einem großen Zivilisten begleitet wurden, der nie identifiziert wurde. Die öffentliche Debatte war anschließend so groß, dass Dustin es Polizeikommissar Harold Salisbury erlaubte, Detectives aus New Scotland Yard, London, hinzuzurufen, um den Mord zu untersuchen. Ihr Bericht von Detective Chief Superintendent Bob McGowan, der erst veröffentlicht wurde, als er 2002 im SA-Parlament eingereicht wurde, zeigte, dass die stellvertretenden Kaderoffiziere Francis John Cowley, Michael Kenneth Clayton und Brian Edwin Hudson an den 3 Angriffen teilgenommen hatten. Die Untersuchung, die als Frolic bezeichnet wurde, hatte aufgrund fehlender Zeugenaussagen keine ausreichenden Beweise gefunden, um einen der Officers strafrechtlich zu verfolgen. Darüber hinaus wurden die Detectives aufgefordert, bei der koronaren Untersuchung auszusagen, aber sie weigerten sich, einer der ihnen gestellten Fragen zu beantworten und wurden anschließend vom Dienst suspendiert und sind schließlich zurückgetreten. Der Gerichtsmediziner gab am 5. Juli 1972 einen offenen Befund zurück, der dazu führte, dass der Kronanwalt am 24. Oktober 1972 ankündigte, dass er sich gegen ein Verfahren mit einer Strafverfolgung entschieden hatte. Am 30. Juli 1985 sagte der ehemalige stellvertretende Kaderoffizier Mick O'Shea, der 1981 zurückgetreten war, dem Advertiser, dass die beteiligte Gruppe stellvertretende Kaderoffiziere seien und dass es eine Vertuschung gäbe, um sie zu schützen. Am 5. Februar 1986 wurden Cowley, Clayton und Hudson des Totschlags von Duncan angeklagt. Cowley und Clayton gingen schließlich 1988 vor Gericht, wobei beide am 30. September von den Anklagen freigesprochen wurden, nachdem sie sich geweigert hatten, auszusagen. Während des Prozesses machte O'Shea konkrete Vorwürfe, dass es gängige Praxis für Vize-Truppoffiziere sei, Homosexuelle in den Fluss zu werfen, dass bestimmte Mitglieder Homosexuelle angegriffen hätten und dass sie einmal eine Person gejagt hätten. Später wurden weitere Behauptungen erhoben, dass später versucht worden sei, einen Geschworenen zu beeinflussen, um die beiden Angeklagten für nicht schuldig zu halten. 1990 wurde eine Polizeitaskforce eingerichtet, die dem Parlament berichtete, dass es nicht genügend Beweise gab, um eine Person des Mordes anzuklagen. Wiederholte Forderungen nach einer königlichen Kommission wurden ignoriert. Der Mord erregte die Berichterstattung in den nationalen Medien und die öffentliche Empörung führte dazu, dass Duncan von der Gay Rights Bewegung zum Märtyrer ernannt wurde. Infolge der Aufmerksamkeit der Medien führte Murray Hill, ein Mitglied der Liberalen Partei des Legislativrats, am 26. Juli 1972 einen Gesetzentwurf zur Änderung des Strafrechtskonsolidierungsgesetzes ein, der Homosexualität kriminalisierte. Der Änderungsantrag wurde am 9. November 1972 zugesagt, aber ein weiterer Änderungsantrag schwächte ihn, um nur eine rechtliche Verteidigung für homosexuelle Handlungen zu ermöglichen, die privat begangen werden, also im privaten Raum. 1973 führte der Labour-Member Peter Duncan das Gesetz über Strafrecht ins Parlament ein, das zwar vom Unterhaus verabschiedet wurde, aber zweimal im Legislativrat abgelehnt wurde. Am 27. August 1975 wurde das unveränderte Gesetz erneut eingeführt, besiegt, wieder eingeführt, besiegt, ein drittes Mal wieder eingeführt und am selben Tag verabschiedet, was Südaustralien zum ersten australischen Staat macht, der Homosexualität vollständig entkriminalisiert hat. Duncan ist auf dem Centennial Park Cemetery begraben. Am 10. Mai 2002, dem 30. Todestag Duncans, wurde in der Nähe des Tatorts ein Gedenkmal errichtet. Die Inschrift lautet: In Erinnerung an Dr. George Duncan, dessen Tod durch Ertrinken am 10. Mai 1972 in der Nähe von Personen, die nicht verurteilt wurden, die Reform des homosexuellen Rechts in Südaustralien auslöste und es 1975 zum ersten Staat in Australien machte, der homosexuelle Beziehungen zwischen Erwachsenen im Konsens entkriminalisierte. Wir werden uns an ihn erinnern. Am 10. Mai strahlte Radio Adelaide einen Spielfilm The Killing of Dr. George aus. Am 1. Oktober 2002 verlieh das South Australia Institute of Justice Radio Adelaide eine besondere Auszeichnung und lobte den Dokumentarfilm für seine historische Bedeutung und die Einbeziehung von Kommentaren von Menschen, die zum Zeitpunkt von Duncans Tod schwule Aktivisten waren. Der National George Duncan Memorial Award wurde 2004 eingeweiht. Der Preis wird für eine herausragende Arbeit verliehen, die zur Rechtsreform und zur Verbesserung der australischen lesbischen, schwulen, queeren, bisexuellen, transsexuellen oder intersexuellen Gemeinschaft beiträgt. So, das war jetzt mein Fall. Ich würde aber so einen kleinen Exkurs noch machen. Und zwar finde ich, ist das hier ein ganz spannendes Thema. Da sich ja diese Männer da an diesem Fluss getroffen haben. Man weiß ja, dass George Duncan schwul war. Und die haben sich ja nicht ohne Grund dort getroffen.
Ich habe es so ein bisschen als vielleicht so Cruising Area verstanden.
Ja, genau.
Wäre das dein Stichwort?
Genau, ach, okay. Genau. Darum, deswegen würde ich das jetzt so ein bisschen...
Auch nicht abgesprochen.
Müssen wir erläutern, was eine Cruising Area ist?
Ja, ich würde das jetzt auf jeden Fall machen, weil ich finde, dass dieses Cruising in diesem Falle ein sehr, sehr, ja, soll man traditionell, aber es gehört auf jeden Fall zur schwulen Kultur dazu. Yeah. Mhm. Es ist halt ein super wichtiger Part, finde ich. Und warum, komme ich auch gleich dazu. Aber ich würde jetzt einfach mal, um jetzt so eine gesamte Base für alle zu schaffen, genau, um jetzt einmal eine Basis für alle zu schaffen, einfach mal die Definition von Wikipedia vorlesen, wo es ums Cruising geht. Als Cruising aus der englischen Seefahrersprache für mit dem Schiff kreuzen herumfahren, wird im Kontext schwuler Sexualität die bewusste, aktive und gewöhnlich mobile Suche nach einem Sexualpartner genannt. Sie kann zu Fuß, per Fahrrad, Auto oder sogar per Boot erfolgen. Da bei dem Boot musste ich echt schwunzeln.
Choo-choo.
Der Der Suchende schaut dabei nach potenziellen Partnern und achtet auf eventuelle Signale, mit denen sie Interesse bekunden. Gleichzeitig setzt er selbst für Eingeweihte erkennbare Signale mittels Körpersprache, Gesten, Kleidungsstücken oder sogar systematischen Farbcodes, welche alle als soziale, semiotische Codes angesehen werden können. Cruising ist ein Weg zur Umgehung der gesellschaftlichen Konvention, welche eine förmliche Vorstellung oder eine andere Vermittlung durch Dritte bei der Suche nach intimen Begegnungen mit Fremden erfordert. Oft endet Cruising mit spontanem, anonymem Sex im Privaten oder der Semi-Öffentlichkeit. Ein Wortwechsel ist dabei in manchen Situationen nicht unbedingt nötig. Im homosexuellen Diskurs wird es oft als Synonym für den schnellen, anonymen Sex verwendet.
Ich habe eine Frage.
Ja.
Also ich hätte das wahrscheinlich auch so definiert, aber eher das quasi als alte Definition verstanden. Und eine moderne Definition hätte ich verstanden, man verabredet sich online schon irgendwo und fährt dann dahin zu so einem Cruisingplatz und hat dann da Sex.
Nö, aber das ist nicht
das. Ist das heute noch ein Ding, dass Männer da hingehen einfach und dann da warten oder da sich umschauen spontan?
Ja.
So kenne ich das auch nur.
Ja. Okay. Also, Parks oder so. Cruising ist in dem Sinne ja, dass du wirklich vor Ort bist und vor Ort Ausschau hältst. Und ich finde, das war ja
drauf ankommen lässt. Also du weißt vorher nicht, ob es klappt. Heute.
Nee, genau, das ist ja so. Ich sag mal, das hat ja alles sein, das haben die Leute ja damals nicht gemacht, weil sie es unbedingt toll fanden.
Nein, ich weiß, woher das kommt, weiß ich.
Weil es war damals einfach so, dass die Leute damals noch keine Dating-Apps hatten, nicht diese Akzeptanz in der Gesellschaft, dass sie einfach rausgehen konnten, jemanden ansprechen und so, hey, bist du schwul, hast du Lust, intim zu werden? So, das ging damals nicht. Dementsprechend gab es wirklich einschlägig bekannte Örtlichkeiten, von denen man wusste, zu diesen Zeiten und an diesen Orten bewegen sich Gleichgesinnte und dort kann man dann, wenn man sich gefällt, mal ins Gebüsch verschwinden und intim werden. Dementsprechend war das auch immer auf ganz kurze Zeit begrenzt und auch immer eigentlich nur auf das eine aus, weil man natürlich immer die Gefahr hatte, hey, wir werden erwischt, und sieht jemand, wir werden dann dementsprechend bestraft, weil es ja auch damals noch überall eigentlich illegal war. Ja. Und dann eben schnell zur Sache kommt und dann wieder verschwindet. Dementsprechend war das halt meistens auch nur auf das eine begrenzt.
Sind wir an?
Ja.
Ja, okay. Sorry, wenn wir nur mal gefragt haben. Nicht, dass wir jetzt die ganze Zeit reden und du hättest es nicht wieder angemacht. So. Okay. Nee, ich hätte... aber das ist genau das, was ich meinte. Also ich hätte das eher als eine alte Definition verstanden, weil man sich eben heute eher online verabredet.
Ja, aber das ist ja kein Cruising, da verabredest
du dich. Ja, genau, aber so hätte ich es verstanden. Genau.
Da also verabredest du dich zur Intimität. Das ist ja ganz offensichtlich, hey, ich habe ein Sexdate, wollen wir uns treffen.
Ja, nee, weil ich bin ja auch auf verschiedenen Apps und verschiedenen Plattformen und da auch schon Anfragen...
Zwinker.
und verschiedene Anfragen bekommen von wegen, ich bin gerade am Parkplatz da und da kommst du daher. Ja. Das ist für mich auch Cruising, aber es hat eine andere Art von Cruising.
Nee, das verstanden. Das ist für mich halt nur, ich habe Outdoor-Sex.
Okay.
Weil es ja im im Vorhinein irgendwie auch verabredet
ist. Ja, stimmt schon. Ja. Nur ich hätte es für mich jetzt so gesagt.
Aber das wirklich originale Cruising auch heute noch ist, du gehst einfach zu diesem Parkplatz.
Wäre mir jetzt
und unsicher, guckst, wer da ist.
Das wäre mir zu blöd. Ich
zu blöd? Vorher,
ich weiß, ob nicht...
Aber für viele macht das den Reiz aus.
Nee.
So. Und beim Cruising gibt es ja vier Etappen, die wichtig sind.
Oha,
raus. Du gehst dann halt zu dieser Örtlichkeit.
Anpirschen.
Du suchst. Du suchst jemanden, der dir gefällt. Die zweite Etappe ist...
Sorry, ich sehe mich schon mit Fernglas rumgebündelt.
Du!
Da ist eine süße Maus.
Wir machen uns jetzt hier nicht lustig über diese...
Ne? Über Cruising überhaupt nicht.
Nee. Ja, aber du lachst hier ganz
schön. Du lachst genauso, wie man hört.
Die zweite Etappe wäre in dem Moment das Verfolgen. Ne? Man hat jemanden, man verfolgt ihn dann.
Ich sag ja anpirschen.
Genau.
Ja, ja.
Das dritte wäre dann das Signalisieren durch bestimmte Signale, durch Augenkontakt. Signalisieren wir eher.
Oh mein Gott, wenn ihr das sehen könntet.
Den konnte ich mir nicht verkneifen.
Signalisieren, sprich, da kommt zum Beispiel auch, und das kennt Miriam auch, zum Beispiel diese Hanky-Codes.
Ja,
So,
das war Thema meiner Abschlussarbeit an der Uni.
Genau, so farbliche Tücher,
die auch für
bestimmte Praktiken stehen, auf die man steht.
Hat man sich die nicht in die Hosentasche gesteckt?
Genau, je nachdem, links oder rechts. Dann hieß dann irgendwie aktiv oder passiv.
Genau, links ist passiv, rechts aktiv. Und dann kommt es auf die Farbe an, auf was du stehst.
Ja.
Okay. Rot für Fisten, blau für Blowjob.
Und wenn du beides magst, dann hast du auch beide Tücher drin?
Mhm.
Okay.
oder worauf du heute Bock hast.
So, ja, genau. Und als Viertes verhandelt man dann, ne? Entweder ist das dann durch irgendwelche, ne, für diese, mit diesen Codes irgendwie verabredet, ne, weil es ja auch hieß, in manchen Situationen wird nicht unbedingt geredet, oder durch Blickkontakt, durch Gestikulieren, so, ne, und dann, ja, kommt es dann am Ende zum Akt. So, und der findet dann halt meistens schneller statt als zum Beispiel bei Heteros. Ich sag mal, dieses Cruising, dieser sogenannte Parkplatzsex jetzt, ne, so, gibt's auch bei Heteros. Hm. So, dass es da wirklich Örtlichkeiten gibt, wo sich Heteros dann zum Sex treffen. Mhm. Und bei den Homosexuellen ist es natürlich, hat es ganz andere Beweggründe.
Ja, ne? Einen historischen Hintergrund, ne?
Ja. Weil das war so damals das Einzige, wo sie sich wirklich, ne, unabhängig von dem Stigmata, ich meine, sie hätten auch in irgendwelche Bars gehen können, aber da wusste man immer direkt so, okay, was das für Bars sind. Aber das war zumindest eins. Und,
ja, zumal damals war es ja auch gefährlich, wenn du dann einen Heteromann angesprochen hast, kannst du halt super schnell auch irgendwie eine Klage bekommen. Es war ja wirklich auch, es wurde ja strafverfolgt früher. Deswegen, also ich glaube, das ist auch noch ein großer Part davon, dass du halt dann irgendwie nicht wusstest, quatsch ich jetzt den Falschen an. Heute denkst du dir, hups, war eine Hete, aber damals war es ja gefährlich.
Und so. Deshalb haben auch dieses Toilettending in der Schwung so ein Thema, ne?
Genau. Ja, diese sogenannten Klappen. Ja.
Genau, also da eben früher dann auch sich verabredet haben. Und ich weiß zum Beispiel, dass hier in Hamburg am Jungfernstieg, dass es da eine Toilette gab, so eine Toilette, auf der sich die Männer getroffen haben. Mhm. Und dass da... Warum grinst du mich jetzt so an?
Ich frage mich, woher?
Das ist lange her. Das muss in den 60ern oder so gewesen sein. So alt bin ich noch nicht, mein Lieber. Da gab's einen Spiegel.
Die Story, ja, das hat der Conny Littmann mal erzählt.
Genau,
das
und dahinter waren Polizisten. Also das war
hat so er die nicht zerschlagen?
Irgendwie sowas, genau. Mhm. Genau, das fällt mir gerade dazu.
Aber da komme ich jetzt auch noch zu. Denn diese Cruising Areas, und das ist auch heute noch ein Thema, es gibt ganze Reiseführer, wo du wirklich siehst, wo diese Bereiche sind, wann dort Aktivitäten herrschen. Es gibt sogar Online-Portale mit Bewertungen, wo wirklich die User dann sagen, ja, ne, nice, letzte Nacht um die Uhrzeit.
Habe ich auch schon mal gesehen und auch von hier Glory Holes auf Toiletten.
Mhm. Ja,
habe ich das auch schon mal gesehen.
All sowas. Aber dort in diesen Online-Portalen zumindest wird dann auch vor Gefahren gewarnt. Ne? Und zu den Gefahren komme ich jetzt. Die größte Gefahr ist natürlich, man wird Opfer eines Verbrechens. Mhm. Ich weiß, dass es in Castrop-Rauxel Überfälle gab. Dort war ein 27-Jähriger, der traf in diesem Fall auf zwei hübsche Männer. Und die verzogen sich dann, ne, vergnüglich ins Gebüsch, um sexuell aktiv zu werden. Als auf einmal zwei weitere Männer hinzukamen und die überraschten den 27-Jährigen. Also es waren vier Männer dann insgesamt.
Plus also die beiden, mit denen er auf Toilette oder mit denen er ins Gebüsch gegangen ist, die gehörten zu den anderen.
Genau, das waren Lockvögel. Genau, und die überraschten ihn und haben ihn ausgeraubt. Der Fall konnte aufgeklärt werden. Die Dunkelziffer soll aber auf jeden Fall viel, viel höher liegen, weil diese vier haben das wohl öfter gemacht. Aber zumindest bei diesem Quartett soll die Dunkelziffer auf jeden Fall viel höher gewesen sein, weil viele aufgrund dieser prekären Situation...
Wer meldet sich da?
Natürlich nicht zur Polizei gehen, ne? Und das wissen die Täter, die nutzen dann halt auch diese Orte aus, weil sie wissen, okay, das wird dann halt selten verfolgt. So. Das nächste natürlich, dass man nicht nur Opfer eines Verbrechens werden kann, sondern sogar getötet werden kann. Es kann sogar lebensgefährlich werden. Und da wurden zwei Männer in Baden-Württemberg in einer Cruising Area gefunden und die wurden beide mit der gleichen Waffe mit Kopfschüssen hingerichtet.
Krass.
Eine dritte Leiche wurde in diesem, nicht unweit von diesem Platz auch gefunden. Die hat aber mit diesem Fall nichts zu tun.
Okay.
Und wow. War, um nochmal ganz kurz auf deinen Fall zurückzukommen, war denn diese Stelle, wo die reingeworfen wurden, das war eine Cruising Area?
Genau, ja, ja.
Okay, aber ich hatte das nämlich so verstanden, dass das quasi in der Innenstadt war einfach.
Nee, das war an diesem Flussufer.
Genau, aber war das abgeschieden?
Gut, ich habe mir das Flussufer jetzt nicht angeguckt.
Okay.
Ich hatte leider kein Geld für das Ticket. Nee, aber es war halt eine Cruising Area.
Ja.
Und keine Cruising Area ist mitten in der Stadt offen einsehbar.
So, wir haben doch hier an der Alster auch.
Ja.
Das ist auch am Wasser und recht zentral, aber dennoch bist du ein bisschen abgeschieden.
Das ist halt alles immer doch recht abgeschieden und nicht direkt einsehbar. Deswegen ist es ja auch immer nur semi-öffentlich, weil die Cruiser, wie ich sie jetzt dann einfach mal nenne, haben ja nicht unbedingt in dem Falle die Absicht, erwischt zu werden. Das ist jetzt ja in dem Moment kein, hat nichts mit Voyeurismus zu tun oder, ne, Leute, guckt mir zu, sondern das ist halt eher dieses... Weil
früher zumindest war das so, dass sie nicht unbedingt nicht erwischt werden wollten, aber heutzutage...
Heute glaube ich, ich glaube, heute hast du auch viele, die das machen, weil Ne, da komme ich dann aber auch gleich noch zu. Nehmt mir nicht immer alles vorweg.
Na gut.
Aber wenn du erwischt werden willst, gehst du nicht in irgendwelche Cruising Areas. Da verabredest du dich für irgendwelche Umkleiden bei H&M oder sonst was. Oder McFit. Und gehst
auf... Das kam gerade aus der Pistole geschossen. Ich hatte noch nie Sex in McFit. Das muss ich einfach ganz kurz klarstellen.
Man kennt die Cruising-Toiletten.
Aber wir hatten uns doch mal darüber unterhalten, vor 2-3 Wochen oder so. Deswegen kam ich da drauf.
Ja. Ich aber auch nicht.
Möchte nicht wissen, warum wir uns darüber unterhalten haben.
Auf jeden Fall, wo war ich?
Oh, ganz warm.
Wenn man erwischt werden möchte, dann...
Genau, wenn man erwischt werden möchte, dann ne, macht man das natürlich sehr, sehr... macht man das natürlich sehr... geht man halt das Risiko auch ein und riskiert es auch, ne? Ja. Da geht man natürlich die Gefahr schon bewusster ein. Aber das ist halt in dieser Thematik nicht der Fall. Was auch noch eine große Gefahr sein kann, ist die Polizei. Nämlich mit sogenannten Razzien auf Toiletten, diesen sogenannten Klappen, worüber wir ja gerade schon gesprochen haben. Wobei Klappen hier halt einfach nur Toiletten beschreibt, auf denen bekannt ist, dass sich dort Leute zum Cruisen treffen, ne? Dann von Kabine zu Kabine. René, weißt du, wo es sowas hier gibt?
Mhm. Du bist ja... Und ich muss da mal...
Ja, irgendwie weißt du das.
Ja, pass auf, weil ich muss da mal eine lustige Anekdote erzählen. Jeder in Hamburg weiß das eigentlich, dass es im Philo-Turm an der Uni, unten im Keller, gab es mal was habe ich eben noch gesagt? Glory Holes. Mhm. Also es gibt ja, da sind so viele Kabinen unten in diesem Philo-Turm. Das ist total verrückt. Also ihr kommt da rein. Das
sind Löcher in den Wänden zwischen den Kabinen.
Und da sind irgendwie so, du guckst nach rechts, hast du 30 Kabinen, guckst nach links, hast 30 Kabinen. Also es ist riesengroß. Und ich habe den Philo-Turm ja nie kennengelernt. Also ich studiere zwar Geschichte, das heißt, meine Fakultät wäre in diesem Philo-Turm, aber das wird ja umgebaut irgendwie seit 3-4 Jahren schon. Deswegen habe ich den theoretisch nie von innen gesehen. So, ich war vor 4 Jahren, da habe ich nach Abi gemacht, war ich mit einer Mitschülerin bei einer Veranstaltung in der Uni. Ging um ein Zeitzeugengespräch. Und ich meinte dann zu ihr, Alex...
Sorry, das war ich.
Ich meinte dann zu ihr, Alex heißt die, grüße übrigens, falls du das hörst. Ich weiß, dass da unten, dass man sich sagt, da unten sind irgendwie so Glory Holes, lass uns da mal rein. So, wir haben uns so einen auf, hihihi, lustig, sind dann da runter. Und sie hat dann schon gesagt, ich trau mich nicht da rein. Ja, okay, dann mach ich das rein.
War eine Männertoilette, oder nicht?
Ja.
Okay.
So, und aber da war halt, ne, das ganze Gebäude war halt am Umbau und deswegen war da keiner. Ach so, okay. Und ich sage, komm, dann mache ich das alleine. Die Tür so aufgemacht, guck so rein, stell mich so rein, guck so nach links, guck so nach rechts, dreh mich um und sehe so aus dem Augenwinkel, wie ein sehr, sehr alter Mann mit einem sehr, sehr langen Bart aus dieser Kabine rausguckt. Und ich hatte Todesangst.
Rausguckt?
Mhm. Also ich wollte halt...
Du warst jemand... ja in der Kabine?
Nein. Ich kam rein in dieser Tür, hab so nach rechts geguckt, weil das macht dir einfach schon Angst, wenn du reinkommst. Weil da sind 30 Kabinen.
Ja, der Philo-Turm klingt für mich so klein.
Nee, der Philo-Turm ist relativ ein Hochhaus.
Ah, okay.
Philosophieturm heißt der, glaube ich, eigentlich. Und ich guckst so nach rechts, guckst so nach links, drehe mich gerade wieder um und sehe diesen Typen, wie er aus dieser Kabine rausguckt. So richtig creepy. Junger Mann, falls Sie das hören, es tut mir sehr, sehr leid, aber Sie haben mir große Angst gemacht. Und ich dann so, oh mein Gott, ich habe die Tür wieder aufgemacht, rausgegangen. Ich war so, Alexandra, oh mein Gott, das war so schlimm. Ich hatte so Angst, aber ich mute mal.
Warum hattest du Angst?
Weil das so creepy war, der Moment. Okay. Also die Tür ging auf und er guckt so aus dieser Kabine raus und guckt mich so an. Ich so, oh mein Gott. Und dann bin ich wieder weg.
Ja. Naja, aber um nochmal aufs Thema zurückzukommen, ne, diese sogenannten Klappen. Es sind halt Toiletten, auf denen sich Männer halt dafür treffen. Ja. Und dort ist halt die Polizei eine Gefahr. Wie du ja vorhin auch schon sagtest, mit dem Jungfernstil, Conny Littmann, mit den Spiegeln, das waren halt so Einwegspiegel. Auf der anderen Seite hat die Polizei gestanden und hat dann zugeschlagen, nachdem sie dann gesehen hat, wenn die Männer intim werden.
Ja, ne? Manchmal hat auch schon gereicht, wenn der eine zu lang auf den Penis des anderen
gerichtet hat. Ja. Und das geht hier halt los. Ne?
Die Jungfernstieg, für die, die es nicht kennen, ist ein Platz, ein Ort hier in Hamburg mit dazugehöriger Bahn. Und in dieser Bahnstation war eben diese Toilette, soweit ich weiß.
Genau, auf jeden Fall, ne, geht es dann da halt auch um, dass die Polizei in dem Fall eine Gefahr ist. Wenn dann, ne, die gehen dann als Zivilisten direkt rein, nachdem in diesem Fall zwei Männer, keine Ahnung, die waren 2 Minuten auf Toilette, haben da am Pissoir gestanden und geht's direkt rein und werden dann von den Zivilpolizisten dann angeschrien mit, zeigen Sie sofort Ihre Ausweise, Sie haben eine Ordnungswidrigkeit begangen. So, du stehst da, ne, wie du ja schon sagtest, ist ziemlich aufregend, ne, das ist ja auch immer mit einer gewissen Gefahr verbunden und einer Aufregung und, ne, und dann kommen da halt die Zivilpolizisten rein und du weißt ja in dem Fall dann auch nie, an wen du gerätst. Ne?
Aber das Perfide daran ist ja, dass diese Polizisten es ist ja darauf anlegen. Sie baggern dich ja an. Sie, ne, geben dir Zeichen,
und ja,
wenn du darauf eingehst.
Ja, aber das ist ja genauso wie mit Drogendealern überführen. Mhm. Ne, du kannst die Person erst dementsprechend verurteilen, wenn wirklich was passiert ist. Entweder der Kauf oder Verkauf. So. Und dann hast du ja auch diese zivile Polizisten, die dann halt ja was kaufen. Und wenn du denen dann was verkaufst als Dealer, so, klar müssen die es dann drauf anlegen. Ne? Aber stellt euch das vor, das war damals so das einzige, ich sag mal, also mit eines der einzigen Datingmittel. Du warst theoretisch, wenn du intim werden möchtest, da irgendwie drauf angewiesen, wusstest aber nie, hey, was erwartet mich? Und in welche Gefahr begebe ich mich, ne?
Wären wir da beim Stichwort Safe Place, ne? Ja. Ein Safe Place, der eigentlich keiner ist.
Ja, so. Und diesbezüglich gab es dann auch mit Polizisten oft Absprachen, ne? In welchen Bereichen die das dann dulden, ne? Das war dann bekannt. Aber dann hatte man halt auch ganz oft wieder irgendwelche, Wechsel in den Führungsebenen. Und dann waren solche Sachen dann auch schnell mal wieder vergessen. Und heute hat Cruising halt an Bedeutung abgenommen, ne, weil es heutzutage ganz andere Möglichkeiten gibt, der Kontaktaufnahme, ne, seien es irgendwelche Dating-Apps, Clubs, Bars, ne, das Internet generell. Es gibt
diese Dringlichkeit dieses nicht mehr, also man braucht diese Orte theoretisch nicht mehr.
Genau, ne, aber trotzdem hat es bei vielen auch Traditionen und bedient auch einen gewissen Fetisch. Ne, und auch bei Leuten, die zum Beispiel ein Doppelleben führen, ne, oder die sich den Eintritt für zum Beispiel eine Sauna, ne, für so eine Männersauna, die dementsprechend sehr eindeutig. Ne,
übrigens, auch das ist auch so ein Community-Ding, ne? So Sauna und so, aber hat auch da seinen Ursprung.
Das hat alles da seinen Ursprung. Und da ist es halt auch wieder das Safe Place. Und in dieser Sauna weißt du, hey, da kommt nicht auf einmal ein Polizist an. Oder hey, da werde ich nicht überfallen und ausgeraubt, weil dort wird halt kontrolliert, wer reinkommt.
Ja.
Daher ist immer noch auch heute Cruising halt für viele unverzichtbar. Aber jetzt auch an alle und auch an dich, René, bitte ist jederzeit Vorsicht geboten, ne? Weil man kann dann sehen, in diesem Fall bei George Duncan, dass es dann halt, ne, auch mal böse enden kann. Gut, das ist jetzt halt schon viele Jahre her, aber ich meine, gib Cruising und Verbrechen ein und du findest eine Liste. Da könnten wir eigentlich mal ein Special drüber machen, was bei dieser Art der Intimitätssuche wirklich alles passieren kann.
Ja, selbst bei Online-Dating bist du ja nie sicher, wen lade ich mir da jetzt ein? So, ne? Oder mit wem treffe ich mich da jetzt? Ist es die Person, die sie vorgibt zu sein?
Am Ende weißt du nie, wer da auftaucht.
Ja, klar. Und ich fand diesen Fall halt sehr, sehr interessant, weil es eben mehrere Punkte, ne? Einmal dieses, dass wirklich Australien dann die Homosexualität aufgrund dieses Falls entkriminalisiert hat. Auch wenn es dann laut Miriam ja heute echt auch noch echt schlimm ist. Ich denke mal, es herrschen halt so ähnliche Zustände wie in Deutschland. Nicht ganz so hart vielleicht, aber ich meine, hier hat man halt auch immer noch mit Diskriminierung und Homophobie zu kämpfen. Ja. Ne?
Stigma bleibt Stigma.
Homofeindlichkeit.
Homofeindlichkeit, Entschuldigung. Und halt dieses Thema mit dem Cruising, das fand ich halt super interessant, weil es halt wirklich so ein traditionell homosexuelles Thema ist. Habt ihr noch Fragen? Wollt ihr noch was dazu sagen?
Ich musste übrigens direkt an It denken, an S mit den beiden schwulen Männern, die über die Brücke geworfen wurden.
Ja. Stimmt. Im zweiten Teil,
genau.
Am Anfang, wo sie verprügelt wurden.
Genau. Wer den Film nicht kennt, im Intro, sag ich jetzt mal, in der Intro-Sequenz küssen sich zwei Männer und dann werden die verfolgt von drei Jungs. Zwei Jungs, ein Mädchen? Irgendwie so, ne?
Nee, es war eine Gruppe an Jungs, drei, vier Jungs.
Okay, ja, und die verfolgen die dann und verprügeln die dann und werfen den einen dann über die Brücke.
Genau. Ja, die Szene hat mir echt Bauchschmerzen. Das war wie so ein Schlag in die Magengrube.
Und das war halt direkt am Anfang, das war schon heftig.
Das ging direkt los, weil es halt so brutal war, weil es aber auch irgendwo so real war, gerade wenn man sich da mit diesen Fällen auseinandersetzt. Und weil es halt, gegen schwule Jungs ging, die nichts gemacht haben und das war heftig, das hat echt gesessen.
Ja.
Ja, dann danke ich euch fürs Zuhören.
Danke für die Cruising-ABC-Stunde.
Ja, absolut.
Unter anderem, ja. Ja, ich wäre noch ein bisschen mehr auf Australien eingegangen, aber ich fand dieses ganze andere Thema interessanter, weil, so extrem unterscheidet sich Australien jetzt nicht zu Europa. Ne, da gibt es, glaube ich, genug Länder, aber ich fand dann halt diese Kombination ganz interessant. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid unterhalten worden. Ihr habt was dazugelernt.
Absolut.
Und dann bedanke ich mich bei Miriam. Ich bedanke mich bei René fürs Zuhören. Immer und gern. Auch an alle anderen, ob im Studio. Und auch danke an alle anderen Zuhörenden im Sportstudio, bei der Arbeit, im Bett, in der Küche, beim Putzen, beim Autofahren.
Cruisen.
Beim Cruisen.
Beim Cruisen. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Solltet ihr unsere anderen Folgen noch nicht gehört haben, schaltet auch dort gerne rein. Außerdem findet ihr uns auf allen gängigen Social-Media-Plattformen wie Instagram, Facebook und TikTok immer unter Crime in the Closet.
Sollte sich jemand durch die Folge getriggert fühlen oder generell Schwierigkeiten mit den Themen Diskriminierung, Mobbing oder Übergriffe haben, verlinken wir euch passende Anlaufstellen in den Shownotes.